So, liebe Leute, ihr hört das Freifunkradio und heute ist es die Jubiläumssendung schlechthin. Es ist die 100. Folge von Freifunkradio.
Genau, und heute haben wir sitzen hier im Innenhof der Seabase in der Rungestraße in Berlin und wir haben heute den Menschen zu Gast, der uns das ganze Freifunkradio hier eingebrockt hat.
Das wäre auch meine Formulierung gewesen. Ja.
Schönen guten Abend.
Hallo. 99 Folgen später.
Genau, es ist der Zeben, falls ihr ihn an der Stimme jetzt nicht erkannt habt.
Genau, also Berlin, Seabase, Rungestraße 20. Wir sind, ja gut, ein Hinterhof davor.
Hof 1, ja.
Genau, Hof 1.
Wo es ein bisschen ruhiger ist.
Ja, genau. Ja, meine Güte, also das Radio, ich weiß gar nicht mehr, wann wir die erste Sendung gemacht haben, aber ich weiß ungefähr, wann du mit dem Wavelöten angefangen hast.
Ja, das weiß ich jetzt sogar sehr genau, 23. Oktober 2002.
Und deswegen gibt es doch dieses Jahr ein Jubiläum.
Genau, wir feiern dann rein vom 22. Oktober auf den 23. Oktober.
Ja, so, dann werden wir ein bisschen gerade nachgeschaut. Das ist ein Samstag, der 22. Oktober.
Genau, da machen wir ein bisschen Folklore auf der Seabase.
Soll ich Blödkolben mitbringen?
Ja, vielleicht. Vielleicht schaffen wir es offline raus zu reaktivieren. Das war die gute alte Quad-Antenne. Oder nein, damals hat man ja die Pringles-Antenne, war damals ziemlich angesagt. Nee,
die hat nicht funktioniert.
Die hat nicht funktioniert.
Die Keksdosen-Antenne mit Sauerkraut.
Ja, oder die Milchtüten-Antenne, woraus ja die legendäre Horn-Antenne entstanden ist, die es jetzt im Technikmuseum gibt.
Ja, also so das Wavelöten hat Freifunk angefangen hier in Berlin.
Ja. 14 Tage nach dem Bootlab-Treffen, weil der Kickoff für Freifunk in Berlin war meiner Meinung nach, dass die Berlon hat 14 Tage vorher im Tachlis, nein, nicht im Tachlis, im Bootlab stattgefunden. Das war damals noch in dem Posthaus, oder?
Junge, da haben wir jetzt aber ganz viel, was man Leuten, die nicht aus Berlin sind und die nicht in der Szene seit über 20 Jahren dabei sind, erklären muss. Also.
Well.
Da kam also 14 Tage vorher an Berlon.
Du hast Berlon genau, Berlin gesagt. Und London.
Berlin, London. Ja, also wie ich dazu gekommen bin, war eigentlich durch einen dummen Zufall. Ich hatte damals bei einer Produktionsfirma gearbeitet und die hatten halt ein altes Sony-Laptop gehabt, was halt ein defektes Display hatte. Das war aber so ein Gerät mit einem 1600x1200 Pixel-Display. Das war ein Sony Multimedia-Laptop. Letzter Schrei hat irgendwie mal 9000 Mark gekostet und hatte auch dann diesen schönen PCMCIA-Slot gehabt. Und da konnte man eine Orinoco Gold einstecken, also eine WLAN-Karte. Und die hat auch noch einen Antennenanschluss gehabt damals. Mhm. Und so bin ich dann im Prinzip in diese Materie eingestiegen. Und dann hat mich, glaube ich, Nosi darauf gepointet, dass da halt eine Veranstaltung im Bootlab existiert oder ist. Und die war wirklich so...
Das Bootlab war da schon im ehemaligen Rohrpostamt drin?
Ich überlege gerade, wo das war.
Was ist das Bootlab? Also ich kenne es auch nicht.
Das gibt es jetzt nicht mehr.
Auch eine Art Hackerspace oder?
Oranienburger Straße.
Genau.
Ja. Ja. Ah ja, das Gebäude kenne ich.
Das war das Hauptzollamt, Postzollamt und Rohrpost. Also da gab es eine Rohrpostanlage drin.
Ja, es gab wohl eine größere Rohrpostanlage über verschiedene Gebäude hinweg irgendwie zur Kaiserzeit, glaube ich, noch.
Ja. Sehr interessantes Gebäude. Und das Bootlab, das war halt auch ein Labor gewesen von sehr vielen Künstlern, Medienkünstlern, auch sehr viel Aktivismus und Leute, die halt wissen, also ich will ja niemandem was unterstellen, aber Leute wissen, die wussten halt, wie man irgendwie Gelder akquirieren kann, damit man Projekte machen kann. Und die haben halt so eine kleine Veranstaltung gemacht und da waren dann halt Aktivisten aus London da gewesen, Adam Burns, Steven, ach, wie heißen sie alle?
James Stevens,
genau. Ja, und unter anderem auch ein Typ, der hieß Jürgen Neumann.
Ein Berliner.
Und da habe ich auch Offline-Host kennengelernt und ein paar andere Menschen. Und ich habe noch während der Veranstaltung gesagt, ey, komm, in 14 Tagen treffen wir uns auf der Seabase. Und habe da Adressen eingesammelt. Und so ist halt daraus ist das Wavelöten dann entstanden. Mhm. Und es war auch alles ein bisschen chaotisch gewesen. Und noch chaotischer wurde es dann zum 19. C3, weil das Wellflöten, das hat man im Oktober angefangen. Und dann war halt im Haus am Kölnischen Park der 19. C3, also Chaos Communication Congress. Und Offline Horst und ich wollten dann einen Antennenbau-Workshop anbieten und wurden vollkommen überrannt von den Leuten. Wir hatten damit gar nicht gerechnet gehabt.
Und Wardriving war damals ganz eben.
Und Wardriving war auch noch in, ja genau.
Muss man also, den Leuten man auch erklären. Ja. Durch die Gegend fahren mit der Richtantenne und offene WLANs suchen von anderen Leuten.
Genau. Damals waren ja die WLANs noch offen gewesen.
Genau. Genau. Und das Haus im Kölnischen Park braucht jetzt auch nicht mehr suchen. Das ist abgerissen.
Ja, da steht jetzt eine Millionärs-Datscha. Ja, also da kannst du 100 Quadratmeter für 6 Millionen kaufen, das passt schon.
So viel Kleingeld hätte ich gerade noch übrig.
Ja. Ja, bevor der Twitter kostet für 44 Milliarden.
Ja. Naja. Macht er jetzt doch nicht, egal.
Naja, und dann ging es halt weiter. 2003 hatten wir dann auch schon die erste Freifunk Summer Convention gehabt auf der
Seabase. Genau, aber Bayflöten, so die Idee war, Kulturstätten durch ein eigenes Netzwerk miteinander zu vernetzen, oder?
Genau, das war so der Grundgedanke gewesen, dieser Berlin-Backbone-Gedanke, dass man halt Kulturstätten miteinander vernetzt. Damals hatten wir dann probiert, vom Neuen Deutschland, das ist am, Gott, wie heißt denn die Straße? Egal, ist ein Gebäude in Berlin. Vom Neuen Deutschland über die Boucherstraße. Nein, Boucherstraße war unser Uplink. Dann haben wir einen Knoten auf dem Neuen Deutschland aufgebaut. Neues Deutschland, Seabase. Seabase, Haus des Lehrers. Haus des Lehrers, Tachles. Und das war so dann die Urkeimzelle vom sogenannten Berlin Backbone, den wir dann ganz offiziell 2003 oder 2004 eingeweiht hatten.
Es waren auch noch die Zeiten, wo man nicht an jeder Stelle einen DSL-Anschluss in Berlin bekommen hat.
Richtig, das war eigentlich der Hauptmotor für Wavelöten und für Freifunk. Unser Motor war halt Demokratisierung der Netzwerke und der ganze Funk. War halt der Anspruch, wir wollen halt DSL dahin bringen, wo Opal-Ghettos sind. Also Opal war eine Anschlusstechnik, eine Glasfaser-Anschlusstechnik. Die wurde in Berlin verbuddelt. Und dann haben sich Siemens und eine andere Firma überworfen und dann lag das Zeug in der Erde und keiner hatte die Geräte dafür gehabt. Und so waren dann einige Bezirke in Berlin abgehängt vom DSL-Netz. Mhm. Da wurde halt kein Kupfer verbuddelt, sondern tote Glasfaser. Ja. Und da war halt der Friedrichshain stark von betroffen, einige Teile Kreuzbergs und auch andere Bezirke in Berlin. Was uns natürlich auch den Vorteil gebracht hat, dass die Bezirke waren, wo halt sehr viele Studenten hingezogen sind. Und uns dadurch auch Leute zugespielt hat sozusagen, die halt im studentischen Umfeld dann angefangen haben, mit Freifunk zu arbeiten, Freifunk weiterzuentwickeln. Ich meine, wenn man heutzutage schaut, denn die History, wir sind glaube ich seit x Jahren bei Google Summer of Code dabei. Ich weiß nicht, wie viele Dissertationen geschrieben wurden über Freifunk, mit Freifunk, über Freifunk. Und es ist schon beeindruckend, was daraus geworden ist. Also schick.
Yep. Unlängst habe ich eine Aufzeichnung angeguckt. Da wurdest du interviewt, da warst du noch ganz jung. Da bist du
auch Radio
auf Dächer geklettert und hast Hornantennen ausgerichtet und so.
Ah ja, das NDR-Interview.
Das sieht aus wie ein Zehn, wenn ich so jung bin.
Ja, legendär, ja.
Ja. Es gibt ja auch die Folgen von Flo Fleißig, genau. Wo Zeven hier auch während eines, weil das Community Weekends durch die Räume führt.
Mache ich das?
Ja.
Aha. Ja.
Genau, und naja,
das Waveflöten war ja damals, war das auch schon anfangs immer eine wöchentliche Veranstaltung oder hattet ihr?
Wir hatten am Anfang eigentlich alle 14 Tage geplant gehabt. Dann wohnen wir halt, es wohnen immer mehr Menschen und die räumlichen Kapazitäten, wir haben das ja teilweise im Haus im Neuen Deutschland gemacht, weil die Seabase hier in der Rungestraße ausgezogen ist, weil das Haus restauriert wurde. Hier sind wir ja erst August 2003 wieder eingezogen und das hat alles dann erstmal im Neuen Deutschland stattgefunden, im sogenannten Zwischendeck. Und die Kapazitäten räumlich waren halt begrenzt. Da haben wir gesagt, okay, dann machen wir es jede Woche. Es wohnen immer noch mehr Leute. Und dann hat man es probiert, so ein bisschen zu steuern, dass wir sagen, okay, am ersten Mittwoch nehmen wir die Leute, die halt wissen wollen, was ist Freifunk. Und beim zweiten Wochenende, beim zweiten Mittwoch im Monat nehmen wir die Leute, die in der Entwicklung tätig sind. Mhm. Also haben wir es halt so probiert, ein bisschen zu steuern. Ging aber gar nicht. Dann haben wir es schließlich letztendlich jede Woche gemacht und das war auch vollkommen in Ordnung. Ne?
Genau, so eine sehr erfolgreiche Reihe, jetzt quasi 20 Jahre bald, fast jede Woche.
Ich hätte es auch niemals gedacht. Ich meine, ich habe mich ja vor einiger Zeit aus dem aktiven Freifunk-Geschehen so ein bisschen ausgeklinkt. Also ich hatte damals dann halt einen anderen Job angenommen gehabt. Mittlerweile 2 Kinder, 15 und 17. Und andere Sachen gemacht. Aber ich glaube, der Move, das, was wir so vor, also nach 5 Jahren, glaube ich, 4, 5 Jahren, kam es ja darauf, dass wir halt diese Freifunktreffen dezentralisieren. Und es war, glaube ich, eine der besten Entscheidungen, die wir mit Freifunk treffen konnten. Weil auch in Berlin die Kapazitäten, die Räume waren begrenzt. Und wenn jemand in Wedding wohnt und im Wedding halt was aufbauen will, warum soll der nach Mitte auf die Seabase kommen? Klar, er kann sich hier die Informationen holen, aber um dass im Wedding was entsteht, muss er es halt auch im Wedding machen. Ja. Und so hat sich das mit dem Dezentralisieren eigentlich auch immer weiter verselbstständigt und jede Community funktioniert anders, also jeder Bezirk funktioniert ein bisschen anders. Jede Community funktioniert ein bisschen anders, ob das Rostock, Weimar ist oder Pusemuckel, keine Ahnung.
Aber in Berlin ist ja jetzt am Ende wieder zusammengedampft auf eine Community. Also es gab ja früher noch P-Berg, die P-Berg-Firmware und was man dann so alles kannte.
Das Prenzlnet. Gut, dass du es erwähnt hast.
Genau, P-Berg, Prenzlnet. Also es gab ja verschiedene
Dinge. F-Heinnet.
Ja, von Ulf.
Mhm. Ja. Aber es ist jetzt quasi in Berlin alles zusammengedampft wieder auf eine.
Ja, F-Heinnet gab es irgendwie parallel zu Freifunk und das ist dann quasi so mit Freifunk zusammengegangen, kann man sagen.
Also ich glaube, die Wizard of Oz 2004, ich glaube die Oz 3 war das, die war sehr entscheidend für unser Freifunkprojekt hier in Berlin, weil wir hatten ja da den Andreas Tönnissen eingeladen, der halt den ersten Code für OLSR geschrieben hat damals, also für ein Mesh-Protokoll. Und wir hatten dann über den Dächern von Berlin eine einheitliche ISSID vorgeschlagen. Mhm. Und alle, die mitmachen wollten, mussten diese ISSID nehmen. Und so sind wir halt im Prinzip aus den vielen kleinen Netzen zu einem großen Netz geworden.
Ja. Unsere Webseite hieß olsrexperiment.de.
Genau. Da habe ich übrigens immer noch einen schönen Ausdruck, so von 2 Meter mal 1 Meter Größe, den Wolf damals gemacht hat. Der lagert noch bei mir im
vom Mesh.
Ja, von dem damaligen
der Graf. Mesh.
Der Graf. Ja. Ganz, ganz groß ausgedruckt. Ja, 2004 OLSR. Der Mensch war total begeistert, dass er mit einem Auto durch so ein Netzwerk fahren konnte, weil er hat vorher in Norwegen an der UDK oder Uni, an der Uni irgendwie in Oslo nur im Labor ausprobiert. Mhm. Und dass er mit einem Auto hier rumfahren konnte. Ich meine, wir hatten da von der Seabase bis zum BCC hatten wir halt eine Strecke.
Berliner
Kongresszentrum, genau, am Alexanderplatz, 900 Meter Luftlinie. Und damals gab es dieses ganze Alexa-Gehumse nicht, da war ein riesiger Parkplatz gewesen. Und wir hatten halt ein Motorrad und ein Auto hingestellt, wo halt dann ein Not lief, damit wir von der Seabase pingenderweise bis zum BCC durchlaufen konnten. Also sehr viel mehr als Pings hat man damals noch nicht durchbekommen durch das Netzwerk.
Wir sind da war halt noch Arbeit an dem OLSR-Protokoll zu verrichten, genau.
Ja.
Ja, ich glaube, die Details haben wir schon mal in einer anderen Folge auch beleuchtet.
Die lustigen Sachen, was passiert, wenn ein OLSR-Netz sich splittet, zwei nicht mehr und dann wieder zusammenkommen. Mhm. Was passiert mit den ISSIDs und mit den Network-Macs? Und ja, war lustig gewesen. Aber wir haben viel gelernt damals aus dieser Zeit. Das waren Grundlagen. Ne?
Das hat sehr viel Spaß gemacht.
Oh ja. Und wir haben sehr viel Dächer kennengelernt.
Ja, ich habe ja damals 2006 in Weimar angefangen mit Freifunk und ich habe durch Freifunk die ganzen Straßen, ich bin da frisch hingezogen, aber ich konnte relativ schnell die Straßen auswendig, weil ich halt wusste, da steht ein Knoten, da steht ein Knoten und die sehen sich so, also muss das nah beieinander liegen und das hat mir da geholfen, echt den Stadtplan kennenzulernen.
Ja. Ja, und dann kam ja auch irgendwann die MABB, Medienanstalt Berlin-Brandenburg, ins Spiel, die uns ja im Prinzip, deswegen sitzen wir jetzt hier, das freie Radio sozusagen ermöglicht hat. Mhm. Und da ist ja der T schuld, der Jan Minangaba, weil er hatte nämlich, glaube ich, mit Schreibmaschine, mit Johannes vom Bootlab, Collab Radio irgendwie aus der Taufe gehoben oder war damit bei und hat auch ein Freifunkradio unter anderem vorgeschlagen, hat mich gefragt, ob wir sowas machen. Ich meinte natürlich, ja, machen wir. Habe Elektra gefragt, ey, Bock auf Radio? Und Elektra hat gesagt.
Also, du hast mir gesagt, ich habe da einen Sendeplatz für Freifunk reserviert.
Okay.
Ja. Ich hab ja vorher schon hier freies Radio gemacht.
Genau, das warst du mir auch sofort eingefallen. Mhm.
Ja, und jetzt haben wir endlich Zeven in die nach 100 Sendungen das erste Mal ins Freifunkradio gebracht. Die 100.
Sendung und der Zeven ist jetzt dabei.
Die Anfänge, ja.
Ja, die Anfänge. Es gab hier in Berlin gab es ja mal Radio 100, den freien Sender. Den gab es eine lange Zeit, gab es dann nichts mehr. Und dann gab es so Anfang der Nullerjahre gab es wieder so die Bestrebung, wieder freies Radio zu haben. Und da war ich dann erst bei so Veranstaltungsfrequenzen dabei, die so für eine beschränkte Zeit gesendet haben. Ja, und seit einer Weile gibt es ein freies Radio in Berlin und Collaboradio ist halt eine der Gruppen, die hier Radio machen und da senden wir halt.
Ja.
Ja. Genau, jeden zweiten Dienstag im Monat senden wir dann eine halbe Stunde.
Genau, von 8 bis 8:30.
Ja.
Und ich mache dann eine Sendung von 9 bis um 11 zusammen mit Johannes. Genau, ja, und jeden Sendeplatz hast du mir quasi eingebrockt und ich habe bis auf eine Sendung war ich glaube ich bei allen dabei oder bis auf zwei. Naja, also bei der 102. ist es dann meine 100. glaube ich.
Genau, am Anfang habt ihr, also wir haben ja bis vor Corona haben wir ja sehr häufig aus dem Studio aufgenommen. Ganz am Anfang habt ihr das auch im Studio live gemacht oder habt ihr da auch schon mit Voraufzeichnung oder ging das damals noch gar nicht? Weiß ich nicht.
Immer aus der Raumfahrtagentur, aus der Gerichtsstraße.
Genau, aus dem Schwimmbad noch damals.
Zuerst im Schwimmbad, genau.
Ja, aus dem Solarium war das gewesen.
Ich glaube, aus der Solarium-Kabine.
Ja, ich erinnere mich, ich war immer da gewesen für eine andere Sendung, die Makro gemacht hat. Das Hyperband draußen, genau, ist ja auch eine Seabase-Geschichte, die auf...
ja, ich glaube von 10 bis 11.
Da läuft, ja, genau. Ne? Die jetzt der Ajuvo dankenswerterweise macht, Hyperband draußen. Neues von der Raumstation, sehr zu empfehlen.
Eigenwerbung stinkt.
Naja, wir promoten ja nur die positiven.
Die guten Sachen, ja, das sagen sie alle.
Ja, na, wo geht die Reise hin? Du hast gerade angesprochen, dir gehen langsam für Freifunk die Themen aus. Ich hab im Augenblick gar keinen Überblick, was bei Freifunk an Inhalten innerhalb der Netze existiert. Also Stichwort Fediverse. Die ganzen, also Active Pub Protokoll und Mastodon, Diaspora hatten wir ja auch mal mit rumgespielt und Matrix ist ja jetzt auch mehr oder weniger kommt ja immer mehr, ich würde jetzt nicht sagen in Mode, sondern wird immer bekannter. By the way, wir werden Ende August eine Matrix-Veranstaltung auf der Seabase machen.
Schon wieder ein Grund.
Es häuft sich langsam mit Werbeblöcken hier.
Okay, die nächsten 10 Minuten gibt es nur noch Werbeeinschübe.
Nein, aber...
Okay, aber wir haben festgehalten, 22. Oktober 2022, Samstag, wird reingefeiert.
Genau. Kannst du dich noch an die legendäre Wir machen ein Fass auf Party erinnern?
Das dürfte schwer sein, dass ich es jemals vergesse. Da hatten wir Expected Transmission Count in OLSR reingehackt, als erste Metrik, die besser war als Minimum Hop Count. Und haben dann ein sich selbst kühlendes Fass Bier aufgemacht.
Mit Thomas, ne?
Mit Thomas Lepatik,
ja. Ja, also wenn man jetzt von den Anfängen anfängt, von Wavelöten redet, da muss man auch Cornelius Keller, aka Conny, erwähnen, der ja auch sehr super aktiv war. Es war im Prinzip, Conny und ich sind halt auf die Dächer raufgeklettert und haben da gemeinsam geschraubt. Und von Conny hatte ich damals auch sehr viele Konsole gelernt, weil ich halt aus der anderen Welt erstmal kam. Und
aus der Mausschubser-Welt.
Ja, aus der Mausschubser-Welt, wo ich ja mittlerweile auch schon wieder fast zurück bin. Weil ich ja weniger Netzwerke mache und mehr Kreativarbeit. Na egal, ist ein anderes Thema. Nein, aber
Conny. Sehr dünnes Eis, sei ganz vorsichtig.
Ja. Nee, aber genauso Bruno Randolph, Sven Ola Tücke, das sind ja alles Namen, die damals auch ganz viel für die Community entwickelt haben. Also der Mesh Cube zum Beispiel. Kann sich ja kein Mensch mehr daran erinnern, was das war. Leider war der Mesh Cube etwas spät gekommen, sodass der WRT54G damals den Mesh Cube mehr oder weniger gekillt hat.
Das ist ein ganz eigenes Kapitel, der Mesh Cube. Das ist ja wirklich jetzt Museum.
Steht auch im Technikmuseum in Berlin?
Ja, mit Sicherheit. Das war ein Gespräch zwischen mir und Bruno, wo wir gesagt haben, wir bräuchten eine dezidierte Hardware, immer diese alten PCs und das Hausdach zu schrauben und dann teure Kabel hochzulegen. Man bräuchte was klein ist und wo man am besten über PoE oder so mit Strom versorgen kann, was man dann gleich im wasserdichten Gehäuse außen auf dem Gebäude anbauen kann. Und die Idee hat Bruno jemand erzählt und der hatte Geld und meinte, cooles Geschäftskonzept, das mache ich.
Ja, das Ding hat richtig Schrammen gehabt.
Ja, es war aber auch teuer. Es war viel zu teuer, ja, prohibitiv teuer.
300, 400 Euro, nee, wir hatten da, sie damals für Umme bekommen, die ersten.
Ja, als Entwickler, Support.
Ja, wir hatten, glaube ich, 20 Stück für die Wizards of Oz 3 bekommen, wo wir dann halt den OLSR-Code von Andreas aus Norwegen haben drauflaufen lassen. Und das waren dann aber auch weiterhin unsere Entwicklerplattformen gewesen, die wir auch wirklich auf die Dächer geschraubt haben. Viele Sachen, die wir damals auch Feedback gegeben haben an Hamburg, also wo die Firma G4 gesessen hat, die den Cube halt entwickelt hat, ist dann auch in die Entwicklung eingeflossen. Aber dann kam halt der Settle OpenWRT, OpenWRT da gab es damals noch nicht, sondern der WRT-Hack.
Und dann gab es billige Hardware.
Die Settle-Jungs hatten ja den WRT dann aufgemacht und lustigerweise hat die Firma Lynxis dann auch den WRT in einer offenen Version später zur Verfügung gestellt. Der hieß dann GL, L wie Linux. Hat nicht mehr oder weniger gekostet.
Nee, da gibt's eine Anekdote dazu.
Erzähl mal.
Auf der CeBIT haben wir uns mit dem, weiß nicht, deutschen oder europäischen Chef für ein Lynxis Marketing unterhalten. Und der hat uns gefragt, warum Lynxis so viel von diesen Dingern verkauft.
Okay.
Und dann haben sie den Fehler gemacht, dann haben sie das RAM und den Flash halbiert und haben dann nicht ein anderes Betriebssystem drauf gemacht, also kein Linux, irgendwie so ein Embedded OS. Und als dann die Leute gemerkt haben, dass die Geräte nicht mehr mit Freifunk und so weiter funktionieren, haben sie die nicht mehr gekauft. Und dann haben sie die L-Version für Linux auf den Markt gebracht. Also es war dann die alte Version und die hat sich dann weiterhin verkauft. Die haben die auch ewig im Programm gehabt. Also ich meine, das war 54G Hardware im 2,4 GHz Band. Ja. Und ewig gab es noch diesen Router zum Wucherpreis. Also der war schon völlig überteuert.
Aber es hat sich da ja auch. Damals waren ja die Entwicklungszyklen für Router auch noch deutlich länger. Also wir haben den ja quasi über Jahre benutzt. Und dann neue Hardware rauskam, das hat ja mal ewig gedauert. Oder bis mal wirklich ein Nachfolger da war irgendwie.
Das der hat sich aber schon entwickelt, weil der Chipsatz, also wenn du einen ganz alten aufmachst, da sind glaube ich 5 Chips drin. und dann werden es immer weniger.
Ah, also Sie haben das schon integriert dann alles.
Es war dann immer, es war zwar immer der Chipsatz, kam immer von Broadcom, also, aber es wurden halt immer weniger Chips, wurde immer billiger, den zu produzieren. Der Preis ist aber hoch geblieben, also die Margen sind da immer höher gestiegen.
Die ersten WRTs, wenn du sie aufgemacht hattest, da konntest du die WLAN-Karte noch rausnehmen und eine andere reinstecken. Da war halt richtiger Steckplatz. Ja, also das, ja, lange her. Ja, dann der Nachfolger, also eine andere Hardware, die wir dann noch ausprobiert hatten, das war der Asus gewesen, der weiße.
WL500G.
Genau, der WL500G. Und dann ist Ubiquiti auf dem Markt erschienen und dann hatten wir Ubiquiti-Hardware. Genau.
Und wir reden jetzt nur noch von musealen Dingen.
Ja.
Genau, dann müssen wir vielleicht nochmal schwenken zu anderen Themen, wie zum Beispiel, viele von euch kennen den CeWIN ja wahrscheinlich von Veranstaltungen wie dem WCW, was ja dann 2003 unter einem anderen Namen noch begonnen hat.
Das war die Freifunk Summer Convention gewesen, 2003. September 2003, eine, ich glaube, die erste große Veranstaltung auf der Seabase nach unserem Rücksturz. Also von 2002 bis 2003 wurde hier das Haus restauriert. Mhm. Und wir sind im August 2003 wieder auf der Seabase eingezogen, sozusagen. Komplett weiß getünchte Räume, da war noch nichts schwarz-bunt. Und Mitte September hatten wir dann wirklich diese Veranstaltung gehabt. Und ja, das war auch sehr interessant. Da hatten wir dann auch die Dänen nochmal kennengelernt, wo wir dann 2004 waren, dann Jutland. Mhm. Ja, 2004 gab es im Prinzip keine Freifunk Summer Convention in Berlin, sondern in Jutland. 2005 ging es dann nach London. Und da hatten wir es da gehabt. Und das war für mich, glaube ich, so der ausschlaggebende Punkt. Das war 2006 dann mit dem Wireless Community Weekend in Berlin angefangen haben, was dann Freifunk Wireless Community Weekend wurde, was auch total okay ist. Wir erfinden ja gerne neue Namen. Und es ist halt ein willenloses Barbecue 3 Tage lang und der Grill darf nicht ausgehen und es werden Ideen angedacht und auch Ideen umgesetzt und manche sagen Hackathon dazu, ich sage Barbecue und jeder weiß, was los ist. Und ja.
Ja, das hat ja immer gut funktioniert, dass dann auch neben Freifunk eben OpenWRT-Entwickler mit dabei waren und dass man da halt sich auch gemeinsam hingesetzt hat, irgendwie Geräte aufgemacht hat und irgendwie 2 Tage später war das Gerät dann supportet in OpenWRT oder
genau.
Andere Dinge wurden halt entwickelt, die schon lange gebraucht wurden, aber das wird dann mal schnell an dem Wochenende gemacht, weil dann alle beisammen sind, die zusammengehören. Und
ja, man hat halt kurze Wege. Man muss halt nicht auf einer Mailingliste lange Sachen erklären, sondern der Gegenüber sieht, was gerade benötigt wird und sagt, können wir. Ja, mittlerweile sind die Leute, die damals mit angefangen haben, auch gut in der Industrie vernetzt oder haben gute Posten in der Industrie und geben das, was sie hier mitgenommen haben, auch in den industriellen Prozess sozusagen mit rein und finde ich super. Also was aus dem gehackten WRT entstanden ist, dieses OpenWRT.
Das wird ja, glaube ich, ganz viel genutzt, auch wo wir es gar nicht wissen, wo OpenWRT vielleicht drinsteckt.
Genau, dass es da so eine aktive Community gibt, das finde ich super.
Ja. Und jetzt ist die Zeit auch schon rum. Eigentlich.
Genau. Eigentlich, ne? Hat man nicht schon den Werbeblock? Also
wir können auch die Radiohörer verabschieden an der Stelle und gehen jetzt zum Extended-Teil über, der dann nur auf radio.freifunk.net zu hören
ist. Genau, Premium-Content.
Premium-Content.
Schon wieder Werbeblock.
Er kommt einfach mal auf der Seabase vorbei und also und
Rungestraße 20.
Rungestraße 20 in Berlin, 900 Meter vom Alex entfernt. Ja. S-Bahnhof Janowitzbrücke. Nicht übers Wasser laufen.
Genau. Und wenn ihr am ersten Mittwoch kommt, gegen 8, dann sitzen auch die Freifunkerinnen und Freifunker in der Seabase.
Genau.
Genau. Die sonst an den anderen Mittwochen
an anderen Orten sitzen.
Ja.
Und auch meistens dann da sind.
Ja, das war's, oder?
Genau, das war
das
unsere
100.
Sendung.
Hey, vielen Dank, dass du mal dabei sein durfte.
Wir haben lange darum gekämpft.
Ich dachte schon, du würdest heute nicht kommen.
Ich dachte, ihr vergesst es.
Das muss man feststellen, ich habe doch den Pegel zu gering eingestellt. Das hat ein bisschen übersteuert.
Was? Okay. Müssen wir jetzt doch nochmal aufrechnen?
Ja, genau, das war jetzt die Übung. Wir machen es jetzt nochmal. Okay. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.